Tech und Rara.
Was man nicht vergessen darf, ist, dass Refurbished eine der wenigen nachhaltigen Produktkategorien ist, die tatsächlich günstiger und besser für die Umwelt sind. Und es ist nicht wie das vegane Sandwich, wo du dann 15 Euro mehr zahlst.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Und wir machen momentan Smartphones und auch nur iPhones und wir konzentrieren uns darauf, aber wir haben die Ambition, im Endeffekt das mit allen Dingen zu machen. Und ich glaube, da ist noch ein unglaublich langer Weg irgendwie, den man gehen kann. Also heute iPhones, morgen Androids und dann am nächsten Tag vielleicht Staubsauger, Autos. Ich glaube, da geht es noch unglaublich lange weiter.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Ich bin Moritz Stoll, muss man ja mit Vor- und Nachnamen sagen, und ich unterhalte mich in diesem Podcast regelmäßig mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, wie der Bereich, in dem sie sich auskennen, in dem sie arbeiten, funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und ja, welche Rolle Technologien natürlich auch darin spielen. Das ist bei Tech und Trara auch immer ganz, oder nicht ganz unerheblich. Das macht irgendwie Spaß, wenn man halt jedes Mal in so ein neues Thema einsteigt, wenn man jedes Mal so ein bisschen mehr versteht, wie die Welt um einen rum funktioniert. Auf allen möglichen Leveln, das ist total cool und das habe ich auch diese Woche wieder getan und zwar mit Maurizio Hein. Der ist Country Manager für Deutschland bei Swappy und Swappy ist ein Anbieter für so refurbished Geräte. Das heißt, man, in dem Fall sind es iPhones, man kauft da sozusagen wieder aufbereitete iPhones und das hat natürlich ganz viele Vorteile. Dieses Refurbished-Thema ist ein bisschen eine Antwort auf die Tatsache, dass man ja iPhones in dem konkreten Fall, aber Smartphones generell nicht so super gut reparieren kann, dass es wahnsinnig umweltschädlich ist, wenn man die irgendwie nach 2 Jahren immer wegschmeißt. Und genau, darüber haben wir uns unterhalten, die Vor-, aber auch die Nachteile davon und auch ein bisschen über das Thema, wie ein Unternehmen auf der einen Seite wachsen kann und ja eigentlich total kapitalistisch unterwegs ist, völlig wertfrei gesagt, aber erstmal ist es ja so, und auf der anderen Seite aber versucht, nachhaltiger zu sein und die Ressourcen zu schonen. Und da ergibt sich ja so ein gewisses Spannungsfeld. Und auch darüber haben wir gesprochen. Das war sehr spannend, da sind wir sehr tief eingetaucht. Das hat auf jeden Fall mega viel Bock gemacht. Und Maurizio war auch einfach ein total netter Typ so, mit dem man sich einfach auch gut unterhalten konnte. Und genau, das ist die Folge. Ich wünsche euch damit viel Spaß und dann bis gleich nach dem Intro. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Maurizio Hein. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass es geklappt hat.
Sehr gut. Dieses Mal war richtig, ne? Du heißt Hein und nicht Heine.
Genau, ja. Hein wie Hein blöd ohne blöd.
Genau, also Hein schlau praktisch. Ja, genau, ich freue mich auch tatsächlich sehr, dass es geklappt hat. Man muss dazu sagen, wir hatten uns schon mal verabredet, aber da gab es irgendwie technische Probleme. Die haben wir dieses Mal aus dem Weg geräumt und da habe ich dich fälschlicherweise als Maurizio Heine betitelt, aber du heißt Maurizio Hein und deswegen habe ich gerade nochmal so blöd nachgefragt. Wir wollen heute über das Thema Refurbished sprechen. Das hat den Hintergrund, dass du ja Country Manager für Germany bei Swappy bist. Das heißt, Swappy ist ja ein Anbieter für Refurbished-Geräte. Euer ganzes Geschäftsmodell basiert darauf. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden, was ist Refurbished, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell, wie akzeptiert ist das irgendwie in der Gesellschaft und vor allen Dingen, ist das irgendwie besser, nachhaltiger, was auch immer oder nicht. Und das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Und vielleicht starten wir mal so ein bisschen damit, dass du uns erstmal erzählst, was eigentlich Refurbished ist. Also gibt es da irgendwie eine klare Definition? Grenzt die sich von anderen Dingen ab? So in die Richtung.
Ja, ich denke, dass man vielleicht erstmal, wenn man den Begriff Refurbished sich anschaut, dann bedeutet das erstmal so viel wie renoviert oder general überholt und beschreibt gebrauchte Produkte, die professionell wieder aufgearbeitet wurden, um sie dann wieder in den Markt zurückzuführen. Das ist, glaube ich, so die ganz kurze, prägnante Definition von Refurbished.
Okay, und unterliegt das irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen? Also es gibt ja manche, ne, so manche Begriffe sind ja geschützt, dass du jetzt nicht, mir fällt jetzt gerade tatsächlich in dem Kontext kein Beispiel, aber Bio, also ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, ne, aber da musst du ja gewisse Auflagen erfüllen. Ist das bei Refurbished auch so?
Nein, momentan leider noch nicht. Also momentan ist Refurbished, jeder kann sagen, was Refurbished ist, aber natürlich hat man ein größeres Verständnis darunter. Ich denke, für uns als großer Anbieter ist das so eine der großen Dinge, die wir vorantreiben wollen, ist, dass man wirklich weiß, was bedeutet Refurbished eigentlich. Und deswegen freue ich mich auch heute mit dir da zu sitzen, um vielleicht ein bisschen das nochmal aufzuklären und diesen Weg weiterzugehen.
Ja, also Auf jeden Fall. Und die Frage, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, ist, ich meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf Ebay oder mir irgendwelche iPhones, kaputte iPhones kaufe, mir einen Lötkolben kaufe, die irgendwie wieder zusammenlöte, was, glaube ich, nicht so einfach funktioniert, das ist schon klar, ne? Aber, und die dann verkaufe, dann würde ich ja Refurbished-Geräte verkaufen. Jetzt ist aber ja das Problem, dass dann ja viele Leute vielleicht sich sagen würden, na, weiß ich nicht, nachher geht das irgendwie nach 3 Monaten kaputt, kaufe ich mir lieber neu. Wie kann man diese Ängste, die Leute da vielleicht haben, gerade wenn es so um das Thema gebraucht oder neu geht, wie kann man denen so ein bisschen entgegentreten und was kann man da machen?
Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass man in den Markt Vertrauen reingibt. Also ich gebe immer ganz gerne das Beispiel früher bei gebrauchten Autos und damals den Ersatzteilen. Da gab es ganz lange Zeit, hat man unglaublich viel Angst gehabt mit bezüglich dieser Teile. Und da, was da passiert ist, dass der Markt einfach gewachsen ist und dass große Hersteller Gütesiegel, externe Zertifizierungen zum Beispiel mit reingebracht haben. Und das hat ganz viel Vertrauen aufgebracht. Und ich glaube, das andere ist auch, dass man als mündiger Verbraucher ist, dass man ganz genau weiß, wo kommt was her, was machen die. Das ist so die, glaube ich, so der zweite Punkt. Und dann, glaube ich, muss man auch schon nochmal schauen, was bedeutet, was steht denn dahinter. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob man da jetzt jemand Kleines ist in der Garage macht und ganz oft im Refurbished zum Beispiel ist der Markt auch unglaublich fragmentiert. Das heißt also, wo die Geräte verkauft und angekauft werden und wo sie tatsächlich repariert werden, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Okay.
Bei uns zum Beispiel machen wir alles von Anfang bis Ende.
Achso, das heißt, ihr habt sowohl Ankauf von gebrauchten Geräten als auch, okay. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, bei euch zum Beispiel kriegt man ja auch eine Garantie dann, ne? Also es ist dann nicht so, dass man dann sagt, ja, es ist halt jetzt, du zahlst halt weniger, also good luck, sondern du weißt schon, okay, das hält dann auch Minimum Jahr.
Genau, also du hast
oder wenn nicht, krieg ich es halt neu.
Genau, du hast auf refurbished Geräte natürlich erstmal gesetzliche Gewährleistungen, das sind in Deutschland momentan 12 Monate. Und wir bei Swappy, wir sagen, wir wollen das noch verlängern und wir geben eine Herstellergarantie von 36 Monaten auf die ganzen Geräte.
Okay, das sind dann 3 Jahre, ne?
Ja. Genau.
Ich habe mal kurz 36 durch 12 geteilt im Kopf. Habe ich hingekriegt. Sehr gut. Ja, okay, ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon mal einmal kurz zu verstehen, wovon wir reden. Also gibt's ja auch, es gibt ja, ne, vielleicht einfach, um das hier nicht ganz zu werblich zu machen, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Anbieter, die irgendwie sowas machen. Swappy ist jetzt halt der, an dessen Beispiel wir das einfach auch mal so ein bisschen durchgehen wollen. Wie hoch ist denn so, also das wäre ja auch mal eine interessante Frage, also du hast es ja schon so ein bisschen angerissen mit diesem Autovergleich, ne? Dass das anfangs auch sehr viel Skepsis war und, nee, ich will das lieber original vom Hersteller. Und wie hoch würdest du sagen, ist da jetzt aktuell so diese Akzeptanz unter den Leuten, dass man halt wirklich sagt, dass das nicht, dass das eine echte Option ist, statt sich ein gebrauchtes Handy zu kaufen? Habt ihr da irgendwelches Wissen zu, wie viele Geräte sind da im Umlauf, irgendwie, dass man das so ein bisschen so festmachen kann?
Ja, ja. Also insgesamt weltweit hat sich der Umsatz von Smartphones zwischen 2021 waren, glaube ich, so knapp 500 Milliarden Euro. Mhm. Und knapp 11% davon sind dann auch tatsächlich sind tatsächlich dann auch refurbished Smartphones gewesen, die dann wieder zurück in den Kreislauf reingebracht wurden. Das ist so, glaube ich, so eine grobe Zahl. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich denke, was man sehen kann, ist, dass der Markt unglaublich schnell wächst. Also momentan eine aktuelle Wachstumsrate von knapp 11% von Jahr zu Jahr. Und das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass auf der einen Seite Technologie sich nicht mehr unglaublich schnell weiterentwickelt. Also ich sage immer, früher hat man bei einem iPhone 8 auf einem iPhone 10 hat, da gab es noch wirklich einen großen Unterschied tatsächlich, also technisch. Mhm. Aber inzwischen sind die Innovationszyklen werden immer kleiner und da macht es natürlich auch viel Sinn, dass man vielleicht sich da nicht unbedingt nochmal ein komplett neues iPhone kaufen muss, wenn man das Vertrauen hat.
Ja, ja, stimmt, ich merke das auch total. Also ich zum Beispiel bin mit einem iPhone 11 unterwegs, das habe ich mir vor 3 Jahren oder so gekauft. Und ich weiß noch, als ich mir davor mal das iPhone 6s gekauft habe, da war das so, dass das relativ schnell so war, dass ich echt gemerkt habe, okay, jetzt, ne, jetzt dann das 10er, das 11er und so rauskam, da war das natürlich total, na, nicht kacke, das war immer noch ein gutes Handy und so, ich konnte das immer noch gut benutzen, aber du hast natürlich gemerkt, okay, vieles, was die neueren Dinger können, kann das einfach nicht und dass ich jetzt, habe ich null Versuchung, mir ein iPhone 12, 13 zu kaufen, weil ich denke, ja, ist halt die Kamera ein Schnuff besser so. Vielleicht ist es nochmal 3% schneller in 10% der Situation. Das macht Sinn. Das heißt, du glaubst sozusagen, dass mit diesem langsam so der langsamer werdenden Wachstum oder der langsamer werdenden Fortschritt von Technologie, gerade in diesem Mobilbereich, dass damit dieses Refurbished-Thema auch immer größer werden wird?
Ja, genau. Also ich denke halt, dass auf jeden Fall der inkrementale Mehrwert sozusagen von Technologieinnovation momentan immer kleiner wird und dass das natürlich eine der vielen Möglichkeiten ist. Anderer Punkt ist natürlich ganz klar, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, auch für Konsumentinnen. Und dann auf der anderen Seite einfach, dass man mehr Vertrauen in den Markt hat. Und das sind uns und andere Hersteller und von Refurbished-Geräten und Refurbishern, die da einfach tatsächlich das der großen Masse zugänglich machen und es nicht nur so ein Nischenprodukt mehr wird oder ist.
Du hast gerade schon dieses Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ich glaube, das haben auch viele so im Kopf, wenn es um das Thema geht. Wie viel nachhaltiger ist denn ein Refurbished-Gerät als ein neues Smartphone?
Genau. Vielleicht nur mal als so, um so ein paar Zahlen zu nennen. Also die Herstellung von einem neuen Smartphone macht je nach Modell ungefähr so zwischen 85 und 95% des CO2-Fußabdrucks aus. Und das hat ganz viel damit zu tun, natürlich, dass das die Produktion ist, aber auch die ganzen Lieferwege, also wenn die von Asien hin und zurück geschickt werden.
Kurze Zwischen, also 85 bis 95% des CO2-Fußabdrucks des einen Geräts kommen allein durch die Herstellung.
Genau, und
Ja, okay,
Lieferung ist ja
ja.
noch mit, ist damit, ist damit
Genau.
momentan noch dabei. Und was, glaube ich, halt dann ganz spannend ist, ist, wenn man ein Mobiltelefon ein weiteres Jahr weiter benutzt, dann verringert sich der Fußabdruck tatsächlich schon um ein Drittel. Und das ist, glaube ich, so eine große Kennzahl, die ganz gut das Ganze nochmal anschaulich macht einfach.
Das heißt also, wenn ich jetzt mir ein neues Handy kaufe, dann habe ich einmal sozusagen sehr viel CO2, das dafür freigesetzt werden musste, weil es halt hergestellt werden musste. Die Teile wurden irgendwie hin und her geflogen, geliefert, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich da, das heißt, je länger dieses Smartphone, das ist ja eigentlich auch, wird ja sehr schnell klar, ne? Aber je länger dieses Smartphone dann im Umlauf ist, desto besser, weil dann haben sich sozusagen diese 85, 95% richtig gelohnt, ne?
Genau, richtig. Und ich meine, das ist, kann man ja auch in sich selber schauen, ist, wenn man heute, also diese Handyvertragslaufzeiten sind ja eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel gewesen, wie lange man früher so die Halbwertszeit von so einem Gerät war. Sie ist, alle 2 Jahre hat man ein neues Gerät bekommen und dann hat man das einfach ausgetauscht. Und dann hat man einfach damit nichts mehr gemacht. Und wenn man natürlich diese 2 Jahre jetzt tatsächlich oder das eine Jahr noch mal länger benutzt und noch mal länger benutzt, dann verringert sich der CO2-Fußabdruck natürlich entsprechend, weil man einfach die Lebenszeit des Geräts verlängert. Und was technisch möglich ist und was auf der anderen Seite, was man vielleicht früher gemacht hat, sind ja zwei unterschiedliche Dinge einfach.
Ja, ist an sich auch total absurd. Ich habe immer überlegt, dass Smartphones wurden ja auch immer weniger reparierbar, so ich sag mal jetzt nicht so super, also man braucht ja, glaube ich, sehr, sehr spezielles Werkzeug und das sind die Lötstellen sind ja wirklich super klein auf auf so einer Smartphone-Platine. Und also die Hersteller haben das gleichzeitig immer weniger reparierbar gemacht und haben ja damit diese Zyklen eigentlich immer verkürzt, ne? Also das kaputt, okay, also ich glaube, bei Apple ist es ja auch heute noch so, habe ich auch schon erlebt, bei einem Handy, dann war irgendwas kaputt, irgendwie ein so ein Schalter ging nicht mehr richtig, bin ich hingegangen, ja, hier ist ein neues. Also, ne, so, und das ist ja eigentlich genau das, was da entgegenwirkt. Das heißt, ihr setzt ja eigentlich an einem Problem an, das durch die HerstellerInnen erst geschaffen wurde, kann man sagen, oder? So
Ja,
gesehen.
ich denke, das ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, einfach, dass die
Ja,
Zyklen
klar.
und die Wachstumszyklen dann einfach
Ja.
sich verkürzt haben und dass das natürlich auch auf der einen Seite auch immer tatsächlich darum ging, dass man immer mehr haben wollte und das findet sich auf allen Seiten natürlich wieder. Und ich denke, dass wir momentan einfach tatsächlich und wir und andere Refurbisher auch tatsächlich einfach eine Möglichkeit bieten, das zu verlängern. Und da kommt das wie mit vielen Dingen. Das ist, glaube ich, einfach so ein Momentum momentan. Auf der einen Seite werden wir und sind wir uns immer bewusster, was wir verbrauchen. Auf der anderen Seite sind wir sozusagen jetzt an dieser technischen Schwelle mit der Innovationsmüdigkeit ein bisschen. Und auf der anderen Seite haben wir auch jetzt die technischen Möglichkeiten, das zu machen und den Prozess auch so zu gestalten, dass man da zum Beispiel einfach ein großes Vertrauen daran hat, dass, wenn es repariert wird, es dann auch anständig ist.
Und also das sind ja alles diese Faktoren. Wir haben ja diese Innovationsschwelle, wir haben diese steigende Awareness für das Thema Konsum, die du gerade genannt hast, und natürlich das Versäumnis der großen Hersteller sozusagen an diesen Punkten anzusetzen. Ich meine, es gibt es ja auch schon mehr. Ich glaube, bei Apple bietet ja mittlerweile auch schon Refurbished-Geräte, die man bei Apple direkt kaufen kann. Ist das, also was machen AnbieterInnen wie ihr, wenn die HerstellerInnen, also die direkten, muss man eigentlich Unternehmen gendern? Da bin ich mir immer ganz unsicher, ob das Sinn macht. Aber ist egal, ich habe es jetzt gemacht. Wenn die sozusagen anfangen, das halt auch zu tun. Also wenn jetzt Apple sagt, wir stellen da jetzt total um, wir wollen, dass ihr ein iPhone kauft und ihr habt das 5, 6 Jahre. So, und so lange unterstützen wir euch dabei, das immer wieder zu reparieren und was auch immer. Das wäre ja auf der einen Seite ja irgendwie, auf einer gesellschaftlichen Ebene wäre das ja toll, dass die das machen. Für euch wäre es ja irgendwie blöd, oder nicht? Weil damit bricht ja eigentlich ein bisschen die Grundlage für euer Geschäftsmodell weg, oder nicht?
Ja, ich glaube, man muss halt tatsächlich einfach sagen, oder ich denke, das ist so eine Zukunftsprognose in so 30, 40 Jahren. Aber ich glaube, dass der erste Schritt tatsächlich erstmal ist, den Lifecycle, wie man im Englischen sagt, also die Halbwertszeit von so einem Gerät erstmal zu verlängern. Und vielleicht ist das jetzt in den ersten Jahren erstmal um 2 Jahre und dann später um 4 Jahre und später um 5 Jahre. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dann ist man auch schon viel weiter. Und vielleicht bedeutet es auch langfristig, dass man ganz modular einfach bestimmte Dinge hat. Und das soll uns auch recht sein. Ich glaube, dass man als gutes Unternehmen sozusagen Geschäftsmodell momentan hat, mit dem arbeiten kann. Und dann, wenn wir in 10, 15 Jahren an dem Punkt sind, wo das dann obsolet ist, dass man halt dann einfach im Englischen sagt man im Startup-Jargon pivot, dass man einfach dann nochmal schaut, wie sieht's okay. momentan aus und dann geht man rum. Und mir soll es recht sein, wenn wir an dem Punkt sind, dass es tatsächlich so viel länger ist.
Okay, ja, weil genau das finde ich spannend, weil das ist ja auch gerade bei diesen, ich meine, ihr seid ja ein wachstumgetriebenes Unternehmen, also ihr seid jetzt ja, es gibt ja diese Unternehmensform, wo dann alles an Gewinn über irgendeine Satzung, über irgendeinen Verein und der, ne, also im Grunde geht nichts aus der Firma raus und bla 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 und das steht so ein bisschen fest, dass das gar nicht im Vordergrund steht. Das ist ja bei euch nicht so, also ihr seid ja ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ja. Und auch ein wachstumorientiertes Unternehmen. Und da finde ich dann immer spannend die Frage sozusagen, was passiert, wenn irgendwelche Umstände diesen eigentlichen Sinn, den man da sozusagen in seinem Geschäftsmodell hat, wenn die den angreifen. Und das wäre ja zum Beispiel ein Apple, Samsung und Co. Machen das im Grunde alles in ihrem Service selber. Oder es gibt einfach, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft denken, AR-Glasses sind eigentlich im Grunde lösendes Smartphone ab. Und da haben wir wieder diese krassen Innovationszyklen. So jedes Jahr kommt irgendwas raus, was halt viel, viel krasser ist noch als vorher, wo die Leute dann sagen, also, und glaubst du, dass ihr mit dem, was ihr jetzt tut, vor 10 Jahren Erfolg hättet haben können? Wo das ja noch so war, dass ständig irgendwas Neues rausgekommen ist?
Ja, es ist eine gute Frage. Es ist auch, glaube ich, sicherlich eine spannende Frage. Und es gab ja schon auch große Refurbisher damals. Ich denke, dass momentan, also Erfolg ja, die Frage ist, in welcher großen Ordnung und wie weit ist man auch gesellschaftlich schon gewesen. Und ich glaube, das ist einfach sozusagen der Widerstand, den man hat. Also zum Beispiel, ich würde mal sagen, knapp 60% von den Dingen, die wir machen, ist immer noch, hat immer noch damit zu tun, Leuten zu erklären, was bedeutet es tatsächlich und Ängste zu nehmen. Und wenn wir jetzt schon in einem gesellschaftlichen Klima irgendwie sind, wo das schon viel einfacher ist und wir immer noch so viel Energie sozusagen darauf aufwenden müssen, das Leuten zu erklären, dann ist das, glaube ich, sicherlich vor 10 Jahren nochmal um einiges schwieriger gewesen, wo einfach vielleicht die Information nicht so groß war. Und ich vielleicht nur, um da nochmal reinzugehen, ich denke, was wirklich das Coole mit Refurbished ist, dass man, natürlich hat man so diesen Nachhaltigkeitsaspekt und den Lifecycle zu verändern, aber ich denke, wenn man wirklich die Ambition hat, und das haben wir bei uns, sagen wir mal, we want to make Refurbished Mainstream, also für uns ist tatsächlich Refurbished Mainstream zu machen, und wenn man den Anspruch hat, dann ist der Nachhaltigkeitsgedanke sicherlich wichtig für viele Kunden, aber für viele ist es auch nur der Preis. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Refurbished eine der wenigen nachhaltigen Produktkategorien ist, die tatsächlich günstiger und besser für die Umwelt sind. Und es ist nicht wie das vegane Sandwich, wo du dann 15 Euro mehr zahlst. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Gedanke. Und ich sage immer, wenn wir ganz viele Kunden momentan abholen und die das Gerät kaufen, weil es funktioniert und weil der Preis günstiger ist, dann ist das in Ordnung. Ja. Und gleichzeitig hat man trotzdem seinen Beitrag, den man irgendwie leistet, gegenüber der Umwelt, und why not?
Ja, total. Ich finde auch, es gibt ja immer so verschiedene Ansätze, wenn es irgendwie darum geht, so gesellschaftlich oder was auch immer Probleme zu lösen. Das eine ist ja tatsächlich genau, das irgendwie einfach zu reglementieren, also dass irgendein Gesetz sagt, also da wäre man in dem Smartphone-Beispiel, Smartphones müssen mindestens 5 Jahre lang irgendwie immer wieder repariert werden vom Hersteller oder was auch immer. So, das ist gesetzlich verpflichtend. Das wäre das eine, die Leute einfach zwingen. Das kann funktionieren, im Falle von Steuernzahlen zum Beispiel funktioniert es ganz gut, weil sonst geht man halt ins Gefängnis. Aber fände ich jetzt ein bisschen doll für, ich habe mein Smartphone zu kurz benutzt. Das andere ist ja so ein bisschen auf diesen Idealismus zu setzen, also so aus sich selbst heraus. Das finde ich auch immer schwierig, weil genau wie du sagst, dass macht ja immer nachhaltiges oder auch so moralisches Handeln immer zu einem Luxus, weil wenn du nicht viel Kohle hast, wenn du vielleicht auch einfach nicht viel Zeit hast, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, dann wälzt es das so auf die Leute ab. Also auch, ich finde auch dieses Thema so Massentierhaltung ist jetzt ein bisschen ab von dir. Aber na, auch das ist so, das ist ja aktuell noch eine Entscheidung, die muss jedes Individuum treffen. Und ich mache irgendwie einer alleinerziehenden Mutter oder einem alleinerziehenden Vater nicht so einen großen Vorwurf, wenn der da steht und denkt, ah, das Billigfleisch ist halt gerade tatsächlich günstiger, als wenn ich jetzt hier frisches Gemüse kaufe. Ja, scheiß drauf, nehme ich das, dann komme ich über einen Monat. Das wälzt das so ein bisschen ab. Und ich finde das total spannend, was du sagst, dass Refurbished im Grunde den Anreiz, das wäre ja so der dritte Ansatz, darüber schafft, dass es nicht nur vielleicht auf einer idealistischen Ebene irgendwie cooler ist, das zu machen, sondern dass es tatsächlich ja auch einfach einen Vorteil bietet. Also dass das schon Anreiz genug sein kann für die Leute, die sagen, mir ist es an sich total egal, ob wir in 100 Jahren hier noch einen Planeten haben oder nicht. Hauptsache, ich habe ein geiles Handy. So, und dafür ist es natürlich mega.
Ja, ja, absolut. Aber ich glaube, das ist bei Innovation immer so. Also ich glaube, dass wenn man sich das ganz lange anschaut, dann ist es immer so gewesen, dass man immer vielleicht am Anfang eine Avantgarde hatte, die bestimmte Dinge angeschaut haben und früh damit angefangen haben. Und dann aber, wenn eine Innovation wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hatte, dann hat sie auch einen wirklichen Mehrwert gebraucht und der tatsächlich nur über diesen rein idealistischen Punkttypen hinweggeht und darüber hinausgeht. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Und ich meine, wir haben noch viel vor uns, aber ich bin super happy, dass tatsächlich wir auch da unseren Beitrag leisten können und dann das haben und jeder wie er kann und jeder wie er will.
Ja, total. Was glaubst du denn, also jetzt ein bisschen, die macht das Thema jetzt ein bisschen größer, die Frage, aber in eurem Fall ist das ja sozusagen ein Ansatz, der funktioniert, also die Leute im Grunde mit Leckerli zu motivieren und zu sagen, das ist einfach günstiger, wenn ihr das so macht. Also ihr habt davon individuell einen Vorteil, weil ihr bezahlt weniger für ein Gerät, ihr habt genauso lange Garantie. So, das ist ja das, was ihr sozusagen schafft. Glaubst du, dass es Bereiche gibt und vielleicht, ob das auch in diesem Mobilgerätebereich irgendwann kommt, wo man sagt, da funktioniert das irgendwann nicht mehr? Also da müssen wir die Leute zwingen, da müssen wir vielleicht tatsächlich über, keine Ahnung, irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen dafür sorgen, weil gerade, das zielt auch so ein bisschen darauf ab, dieses Thema, auf der einen Seite müssen wir unser Konsum einschränken, auf der anderen Seite streben wir nach Wachstum und wie geht das zusammen? Also ihr habt da jetzt eine Nische, in der das ja geht, weil ihr ja sozusagen diesen Wachstum, der wäre ja nicht möglich, den ihr habt ohne den Wachstum von großen Tech-Konzernen oder habe ich das falsch interpretiert?
Na, ich glaube, wenn man einfach über das Geschäftsmodell an sich Kreislaufwirtschaft spricht, dann geht es ja erstmal tatsächlich darum, dass man erstmal zunächst einmal die Lebenszyklen verlängert. Und da hängt, glaube ich, ganz viel da hinten dran. Und natürlich brauchst du am Anfang irgendjemand, der die Dinger erstmal zusammenbaut und da werden bestimmte Ressourcen mit verwandt. Und ich glaube, da kann man jetzt an verschiedenen Punkten mit ansetzen. Und dann kann man jetzt erstmal sagen, okay, wir haben jetzt momentan ein existierendes Wirtschaftssystem. Und auf dieses existierende Wirtschaftssystem sozusagen bauen wir etwas auf, das einen Mehrwert schafft. Und das ist momentan sicherlich die Kreislaufwirtschaft ist so einer der Punkte. Also man hat ein System, das funktioniert und die Nachfrage, die wird sich in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch tatsächlich so schnell nicht verändern. Aber wir bieten da einen Mehrwert. Und dann in so 30, 40, 50 Jahren, da werden sich bestimmte Dinge sicherlich nochmal ganz grundlegend verändern. Und zum Beispiel eine interessante Frage ist ja schon auch, die Frage, wie steht man zu Besitz zum Beispiel? Das war sicherlich in der Nachkriegsgeneration nochmal ganz anders als jetzt. Und vielleicht muss man in 30, 40 Jahren das auch gar nicht mehr etwas besitzen, sondern dann da mietet man sich halt bestimmte Dinge nur noch. Und dann wäre das natürlich auch von Herstellerseite aus, ist es natürlich viel interessanter, wenn man die Geräte sozusagen rausbringt, die Halbwertszeit verlängert, wenn man dann die zurücknehmen kann, reparieren kann. Das hat natürlich auch momentan, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass einfach der Besitz so absolut ist und das so von A nach B geht. Aber wenn man Kreislaufwirtschaft tatsächlich ganz holistisch sich anschaut, dann macht es ja auch irgendwann Sinn, für die Hersteller selber zum Beispiel die Dinge zu verändern. Ja. Und dann könnte es sein, dass zum Beispiel wir sozusagen als Technologieanbieter da sind. Und wir machen momentan Smartphones und auch nur iPhones und wir konzentrieren uns da drauf, aber wir haben die Ambition im Endeffekt, das mit allen Dingen zu machen. Und ich glaube, da ist noch ein unglaublich langer Weg irgendwie, den man gehen kann. Also heute iPhones, morgen Androids und dann am nächsten Tag vielleicht Staubsauger, Autos. Ich glaube, da geht es noch unglaublich lange weiter.
Stimmt, das kannst du eigentlich mit allem, was irgendwie erneuerbar ist, kannst du ja das machen. Und jetzt, wo du das gerade sagst, finde ich das eigentlich so absurd, weil du hattest ja vorhin auch diese Handyverträge angesprochen. Diese klassischen, die man so früher, ne? Telekom, ein Jahr oder alle 2 Jahre neues Handy. Was ich so witzig finde, ist, da ist ja eigentlich diese Besitzfrage total geklärt. Und zwar, dir gehört das Ding nicht. Dir gehört das vielleicht ganz am Ende dieses 2-Jahres-Zyklus, hast du so viel Geld bezahlt, dass es dann deins ist. Aber dann nimmst du ja schon wieder Neues. Das heißt, du hast, also wir sind ja schon teilweise vor 10 Jahren, also ich hatte tatsächlich nie so einen Vertrag, aber viele Leute hatten das ja, sind ja schon vor 10 Jahren eigentlich immer mit einem Gerät rumgelaufen, was ihnen eigentlich gar nicht gehört hat. Und das trotzdem aber so ein Umdenken erfordert, finde ich eigentlich irgendwie absurd. Und das auch nicht da schon, ich meine, da war ja diese Möglichkeit schon da zu sagen, ey, der hatte das jetzt 2 Jahre, also auch jetzt von den Handyanbietern aus, wir hätten dieses Ding einfach nehmen können, es einmal reparieren lassen können und es zum Beispiel nochmal verkaufen können oder so, ne? Und das war halt damals noch nicht möglich, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, also ich finde das irgendwie spannend, diese Frage, und das macht ja dann, also auch genau, das hast du ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, die Frage auf, wie schafft man diesen Mehrwert, ne? Und ich finde den Ansatz halt total gut zu sagen, es gibt dieses System, das funktioniert, und innerhalb dieses Systems finden wir eine Möglichkeit, so einen Mehrwert zu schaffen, und das ist in eurem Fall diese Kreislaufwirtschaft. Und da ist natürlich auch klar, und das hast du ja auch gerade gesagt, wenn dieses System drumherum nicht funktioniert, dann funktioniert das natürlich auch nicht, aber was ich daran gut finde, ist, man kann natürlich sowas so bombardieren mit, ja, aber das System ist krank, so ein auf den, und wir konsumieren viel zu viel und diese. Aber wenn man das die ganze Zeit so macht, dann ändert sich ja auch nichts. Also, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt die ganze Zeit darauf bin, ja, aber solange das System so ist, dann, was soll ich denn da machen? Dann werde ich halt nie irgendwas tun. Und so in dem Fall kann man halt schon im Jetzt anfangen, auch gewisse Nachfragen und so zu schaffen.
Ja, sicherlich. Und ich meine, das sind ja auch zwei getrennte Dinge, glaube ich, im Endeffekt. Also klar kann man sich das Ganze unglaublich idealistisch anschauen und sich ein perfektes System zusammendenken. Und die Frage besteht natürlich schon, ist das aktuelle Wirtschaftssystem, das wir haben, tatsächlich das Richtige. Aber ich denke, wenn man ganz pragmatisch ist und auch wirklich jetzt einfach seinen Teil daran teilhaben möchte, Dinge voranzubringen, dann muss man, glaube ich, einfach gucken, was ist momentan möglich. Und dann muss man einfach die bestehenden Mechanismen momentan sich anschauen und dann mit diesen bestehenden Mechanismen halt dann einfach dort Dinge draufbauen oder rumbauen. Ich meine, ich sage das immer, wir sind einer der schnellst wachsenden Unternehmen, also die Financial Times hat uns zum schnellst wachsenden Unternehmen in Europa gekürt. Und wir sind das erste Unternehmen momentan, das tatsächlich also sozusagen eine eigene Mission hat. Und dadurch, dass unser eigener Wachstum ermöglicht momentan anderen Leuten einen Teil teilzuhaben und auch tatsächlich einfach einen Mehrwert zu schaffen. Und dann ist die Frage, ist das gute Ja oder Nein? Und sicherlich bis zum gewissen Punkt. Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage jeden Tag nochmal stellen und auch sich das ganz genau anschauen. Aber momentan, glaube ich, würde ich sagen, haben wir einen kleinen Beitrag, leisten wir einen kleinen Beitrag dazu. Keinen großen, aber es ist ein kleiner Beitrag.
Ich meine, 11%, was hattest du gesagt, 500 Milliarden Euro Umsatz mit Smartphones? Davon 10-11%. Das ist ja jetzt schon, also, das ist ja schon viel Geld.
Der gesamte Gebrauchtmarkt und der Refurbished ist wahrscheinlich davon nochmal ein bisschen kleiner. Ja. Aber nur mal, um die Dimension zu schauen. Und ich meine, so eine ganz andere interessante Zahl ist zum Beispiel, dass über 15% aller Geräte, die jemals verkauft werden, sie kommen wieder zurück. Also, das heißt, es ist eine unglaubliche Menge von Geräten, die in irgendwelchen Schubladen liegen. Und wenn man das jetzt ganz so neoliberal anschaut, würde ich sagen, unglaublich viel Kohle, die Leute einfach wegschmeißen. Und auf der anderen Seite sind es auch unglaublich viele Ressourcen, die da gebunden werden in den Schubladen und die man wiederverwenden kann. Und das hat, glaube ich, zunächst erstmal was auch damit einfach zu tun, ob man das hat. Also ich glaube, viele wissen das halt einfach nicht.
Ja, und dann auch, aber tatsächlich auch immer die Frage, also klar, man kann die dann irgendwie verkaufen, aber natürlich, je einfacher diese Angebote dann werden, das zu verkaufen, also ne, hier hast du ein Versandlabel, schick uns das und dann bist du das Ding los. Vor 5-6 Jahren war das immer dann auf eBay verkaufen, dann kriegst du Nachrichten, du schreibst rein 100 Euro Festpreis, kann man ja auch 80 machen? Nein, ich habe geschrieben Festpreis. So, ne, also dieses Ganze, das ist ja auch was sich jetzt total verändert, wo ja Anbieter einfach auch die Hürde viel geringer machen. Und ich meine, wahrscheinlich ist da auch, also genau, das ist viel Kohle und auch wahrscheinlich auch einfach viele, also ich glaube, in diesen Platinen ist ja auch irgendwie so ein, spezielles Metall irgendwie drin.
Genau, die ganze Zeit genau, mit Erden zum Beispiel, die dann auch da drin verbaut werden. Und ja, natürlich, ganz sicher. Und ich meine, das hat natürlich schon viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und da würde ich mich nicht ausnehmen. Also ich meine, wenn du halt das auf einer Plattform einstellst, dann brauchst du lange, also bei uns momentan brauchst du 2 Minuten, um das Angebot reinzuholen. Und wenn das Gerät bei uns ankommt, wird es am selben Tag ausgezahlt. Und das ist eine Möglichkeit. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass man da einfach verschiedene Möglichkeiten schafft. Und für den einen ist vielleicht eBay Kleinanzeigen super spannend. Und für den anderen ist es einfach wichtig, dass das Ding halt möglichst schnell weg ist und ich dann die Kohle auf dem Konto habe. Das Wichtige ist, dass wir diese 15%, dass wir da vielleicht zu erstmal 25 und dann 30, 40, 50% kommen. Das wäre natürlich super spannend, weil dann natürlich ist der gesamte Markt auch einfach viel größer. Also einer der größten Probleme in Refurbished momentan ist nicht die Nachfrage, ist die Supply, also die tatsächliche, die Wertschöpfung und wo kriegt man die Geräte her? Wir können fast gar nicht so viele Geräte bekommen, wie wir sie gerne verkaufen würden.
Ja, vielleicht auch da nochmal tatsächlich kurz einfach auch an die HörerInnen, also wenn ihr noch irgendwie Geräte in irgendwelchen Schubladen habt, ich habe gestern ein bisschen ausgemistet, ich habe noch einen alten PC, den ich nie wieder benutzen werde, wo aber bestimmt noch irgendwas drin ist, was man irgendwie, den wollte ich jetzt auch nochmal irgendwo einstellen oder verkaufen oder keine Ahnung. Und es muss ja auch, es kann ja auch bei eBay sein, es kann ja, ne, also das natürlich, für euch wäre cool, wenn man es bei Swapfeed macht, aber Android-Handys werdet ihr da ja aktuell, meintest du ja noch nicht los. Also ne, ihr könnt es auch bei eBay verkaufen. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, die irgendwie loszuwerden. Und das ist im Zweifel einfach auch echt Bargeld, ne? Also dass man jetzt gerade, wo es finanziell ja eh bei vielen ein bisschen knapper ist, so mit dem ganzen teurer werden von allem, kann das auch nochmal eine Möglichkeit sein, einfach diese, wie du sagst, ne, die Kohle, die da eigentlich so tot rumliegt, halt tatsächlich nochmal irgendwie zu was zu machen.
Jetzt haben wir das. Weil ich das eigentlich ein ganz cooles Thema finde, was mir jetzt gerade so gekommen ist. Man kann ja auch eine super coole Challenge mit seinen Freunden machen und einfach gucken, was habe ich in meinen Schubladen noch rumhängen. Und wenn euch der Aufwand so groß ist, um euch ein Eis zu kaufen, dann spendet es halt auch einfach. Also ich glaube, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, okay, lass uns mit allen unseren Freunden gucken, was haben wir noch an alter Elektronik momentan rumhängen, das verkaufen und dann kann man das irgendwie zusammenschmeißen und gut essen gehen oder man kann es auch vielleicht einfach für einen guten Zweck weiterverwenden. Also es ist ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass vielleicht das ein oder andere Gerät nur noch 5 Euro bringt, aber ja.
Ja, voll. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ob genug Leute mitmachen, aber wir können es ja mal ausprobieren. Wenn ihr sozusagen jetzt eure Sachen verkauft, dann schickt uns mal den Beleg davon, wie, ich weiß nicht, ob das rechtlich so alles geht, aber ich glaube schon, den Beleg über die Summe, die ihr damit erwirtschaftet habt. Und derjenige, bei dem am meisten Elektroschrott rumlag und der das verkauft, also der die höchste Summe hat, den laden wir im Podcast ein, finde ich ganz gut. Und der kriegt dann irgendwie einen Award ausgestellt, der größte Technik-Hoarder oder keine Ahnung was. Also könnt ihr ja mal machen. Könnt uns ja mal irgendwie dann an techundtrara@netzpiloten.de oder einfach auf Twitter techundtrara schreiben. Schickt uns da diese Belege und derjenige, der am meisten Kohle verdient hat, damit, dass er seine alten Geräte verkauft hat, den laden wir hier einfach mal in den Podcast ein. Warum nicht?
Ja, sehr cool. Ich würde das vielleicht dann ganz spontan einfach auch gucken, dass wir auch noch von Swapfeed was matchen. Ich überlege mir was. Vielleicht können wir das dann unten dann in die Infobox oder so noch reinhauen. Ich überlege mir auf jeden Fall was.
Ja, wir machen so eine Refurbished-Challenge. Genau, die können wir. Ja, das ist voll die gute Idee eigentlich, ne? Ja. Und dann machen wir so eine kleine Jubiläumsfolge und dann gibt's hier eine Laudatio und keine Ahnung was. Und dann, genau, matcht ihr da auch irgendwas. Das finde ich cool irgendwie, genau. Also der, keine Ahnung, wir müssen uns noch einen coolen Namen überlegen. Das würde ich jetzt auch nicht im Podcast wahrscheinlich machen, aber irgendwie der größte Technik-Horder Deutschlands oder so, oder in der Dachregion, und dann kann er, vielleicht hat da irgendjemand irgendwie im Wert von 10.000 Euro noch alte Technik rumliegen, und wenn die alle verkauft wird und alles wieder in den Waren wird, wert, oder vielleicht kann man irgendwie einen Teil davon spenden oder das matchen, irgendwie so, das ist doch eine geile Idee.
Auf jeden Fall auch, ich meine, auch ganz viele Firmen, das ist auch bei ganz vielen, also ich meine, wir haben jetzt gerade natürlich viel über Konsumentinnen gesprochen, aber auch bei ganz vielen Firmen ist das so, also was da noch bei Firmen an alten Geräten rumhängt, das ist auch einfach Kohle, also ich meine, im Business sagt man Lifecycle Management, das wird inzwischen auch immer größer, aber gerade bei so kleineren bis mittleren mittelständischen Unternehmen ist da immer noch, glaube ich, auch noch viel Möglichkeit, nochmal den Cashflow nochmal zu verbessern. Nur mal so als FIY.
Ja, voll. Man könnte da Firmen auch mit einbeziehen. Lass uns doch mal echt, also das machen wir jetzt vielleicht nicht im Podcast, weil jetzt kommen jetzt so ganz viele Ideen und dann am Ende sind alle verwirrt, was jetzt konkret die Sache ist. Wir machen das so, wir hauen in den nächsten 2 Wochen, würde ich sagen, nochmal eine kleine Sonderfolge raus, wo wir das nochmal erklären, was wir jetzt konkret machen. Aber ich finde die Idee cool, dass Swappy und Netzpiloten da irgendeine Aktion machen, die euch dazu animieren soll. Und vielleicht können wir damit noch irgendwas Gutes tun. Vielleicht kann man da irgendwie noch irgendwas... Also irgendwie in die Richtung. Finde ich eine richtig coole Idee. Das ist aber auch eine gute Überleitung, weil jetzt haben wir ja das ganze Thema Refurbished mega gelobt. Wir haben gesagt, das ist hammergeil, ist im Grunde die Lösung all unserer Probleme. Haben wir natürlich nicht gesagt, aber so, ne? Aber natürlich hat jede Sache immer auch negative Seiten. Und da würde mich jetzt mal aus deiner Perspektive interessieren, was sind vielleicht auch die negativen Seiten? Also wo gibt es noch Nachteile? Wo sind auch Prozesse vielleicht noch nicht so optimal? Und vielleicht, bevor wir das klären, macht es sogar Sinn, dass du uns einmal den Prozess, zumindest bei euch, einmal erklärst. Also was passiert mit einem Gerät von Ankauf bis Wiederverkauf? Fangen wir damit mal an.
Also wir stellen uns mal vor, du hast doch jetzt ein altes iPhone bei dir rumfliegen, gehst bei uns auf die Webseite, beantwortest ein paar Fragen, dann kriegst du ein Label, schickst es hin, dann kaufen wir das an. Und dann das Erste, was passiert ist, dass das Gerät tatsächlich erstmal bei uns ein System angestöpselt wird. Wir machen dann erstmal eine Diagnose. Wir lesen dann aus die E-Mail-Nummer zum Beispiel. Dann schauen wir, ist das Gerät auf irgendeiner Blacklist, zum Beispiel, dass das auch nicht geklaut wurde. Und wenn sozusagen diese ersten Daten tatsächlich dann erstmal getan sind, dann geht es bei uns ins Checking. Und Checking bedeutet, dass wir sozusagen einen 52-schrittigen Prozess haben, in dem das Gerät komplett auf Herz und Nieren getestet wird. Das geht dann über Batteriestand und Zyklen. Das hat aber auch ganz viele, funktionieren alle Touch-Sensoren, funktioniert zum Beispiel die Kameras, funktionieren die ganzen Sachen, also erstmal auf einer, und dann aber auch tatsächlich physisch, also mit den ganzen Knöpfen zum Beispiel, und auch die
Drucksensoren. Lassen sie alle richtig drücken, ja.
Genau. Ja. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das Gerät funktioniert wunderbar und es muss nichts gemacht werden, dann wird es nochmal richtig desinfiziert und gereinigt. Und dann im nächsten Schritt wird dann sozusagen der ästhetische Zustand ermittelt. Und wenn du ein Problem hast, also wenn du zum Beispiel, wenn da irgendwas kaputt sein sollte, dann haben wir einen Reparaturcode. Und dieser Reparaturcode wird dann auf die Box draufgeschrieben und dann geht es tatsächlich zu unseren eigenen Technikerinnen, die das Gerät dann machen. Und da können wir bis auf die Hauptplatine runtergehen. Also ein ganz klassisches Problem ist immer früher gewesen, das iPhone 7, das hieß sich Audio IC, da gab's eine Lötstelle sozusagen, die nicht richtig ist, von Apple Seite schon damals gewesen, und dann gehen die tatsächlich mit so einem, sieht eigentlich ganz cool aus, mit so einem Mikroskop runter auf die Hauptplatine und dann löten die Stelle, und dann ist das, dann geht's wieder ins Checking, dann schauen wir wieder, funktioniert alles, und dann geht's in das Grading, und das Grading ist tatsächlich sozusagen der Teil, in dem der ästhetische Zustand kategorisiert wird. Also wir haben einmal technischen Zustand und dann haben wir einmal ästhetischen Zustand. Und der ästhetische Zustand, der soll tatsächlich einfach den Kunden eine Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu orientieren. Also wie viele Macken habe ich, beziehungsweise möchte ich, dass das Gerät so gut wie neu aussieht. Der ästhetische Zustand, alle Geräte funktionieren wie neu, aber du hast natürlich halt dann, je nachdem, wie
Kratzer
du hast, Kratzer. Und manchen ist es wichtig, manchen nicht so. Zum Beispiel auch so ganz viele von unseren Kunden, die sich eher zum Beispiel den Zustand verkaufen, wo du echt dann halt ein paar Macken und so drin hast, die hauen sich eine Handyhöhle drauf und dann hat sich die Geschichte.
Ich glaub, das muss aber und auch ist halt günstiger wahrscheinlich, ne?
Genau. Also das ist natürlich dann entsprechend auch mit Preisnachlässen dann verbunden.
Ja, cool. Genau,
und dann wird's verschickt.
Surprise. Also genau, dann verkauft und verschickt. Ja, okay. Ja. Aber finde ich gut. Also einmal auch diese Unterteilung in technischer Zustand, der muss halt immer einwandfrei sein, und dann haben wir halt den ästhetischen Zustand.
Genau.
Da drin sind ganz viele Prüfzyklen und genau, ihr repariert das selber.
Und was tatsächlich super spannend ist, ist, dass zum Beispiel einer der großen Missverständnisse im Refurbished ist, dass viele Angst haben, dass wenn das Gerät unglaublich viele Macken hat, zum Beispiel, dass der technische Zustand nicht funktioniert. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, so ein großes Vorteil, mit dem wir ganz oft zu kämpfen haben und auch das wirklich zu erklären, was bedeutet das tatsächlich und was ist der Unterschied zwischen technischem und ästhetischem Zustand.
Ja, stimmt. Also das würde mir auch so gehen, dass wenn du mir jetzt zwei Handys vorlegst und eins ist Hammer zerkratzt auf der Rückseite, das andere ist ganz glatt und sieht aus wie neu, würde ich wahrscheinlich auch zu letzterem tendieren, obwohl es natürlich sein kann, dass da intern irgendwas nicht funktioniert, während das andere wunderbar läuft, ja. Mir fällt gerade ein, das war nicht mein erstes iPhone, aber ich habe mir mal, das ist 5, 6 Jahre her, ein iPhone 5S war das damals, bei einem, so einem Shop irgendwo, die so Handys an- und verkaufen und die reparieren, wo man aber nicht so genau weiß, woher kommen die eigentlich und sind die jetzt geklaut oder nicht so. Ja. Da habe ich mir mein iPhone 5S gekauft und das sah super aus, es hat aber tatsächlich nicht funktioniert, also ich konnte es nicht mit dem WLAN verbinden, da waren super viele Macken und es sah top aus, ja. Okay, und wo würdest du jetzt sagen, weil dieser Prozess klingt jetzt auch wieder sehr perfekt, wo gibt es da noch Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht optimal? Wo hat Refurbished tatsächlich echte Nachteile? Und für wen?
Genau, also ich denke, wo man halt schon aufpassen muss, ist, glaube ich, tatsächlich, dass man sich jetzt einfach bei einem Refurbished-Anbieter sich das Gerät kauft, dem man vertraut und dem man weiß, dass die auch ordentlich arbeiten. Und da gibt's uns, dann gibt's ganz viele andere, die auch einen super Job machen. Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich immer, das ist immer noch so eine große Blackbox. Und vielleicht da nochmal zurückzugehen auf diesen Autovergleich, ist, glaube ich, auch früher mit den Autosatzteilen. Es war ja früher immer die große Frage, benutzen die originale Ersatzteile? Und die Hersteller haben natürlich ein unglaublich großes Interesse daran, dass man nur original Herstellerersatzteile benutzt und dass da viele auch unglaublich viele Ängste haben, zu Recht. Und die Frage ist natürlich jetzt, welche Ersatzteile benutzt man zum Beispiel? Was wir ganz oft machen, ist, dass wir über 99% aller Geräte werden tatsächlich auch recycelt. Das heißt, wir schlachten die Dinge richtig aus. Wir haben bei uns so ungefähr einen halben Kilometer an Ersatzteilen und Hauptplatinen, wo wir dann tatsächlich versuchen, wenn möglich, Original-Apple-Ersatzteile aus alten Geräten, die ausgeschlachtet wurden, zu nehmen. Oder sonst haben wir natürlich dann auch andere Ersatzteile, die nicht original sind, aber die wir wirklich lange getestet haben. Dadurch, dass wir nur iPhones machen, ist, wo wir wirklich drauf schauen, dass wir das machen. Und das ist, glaube ich, eine große Sache, ist tatsächlich, dass man wirklich ordentliche Teile verwendet und dann natürlich Reparaturexpertise. Also das macht natürlich einen Unterschied, ob du das Ding innerhalb von 2 Minuten zusammenbastelst oder ob du auch die richtigen Tools hast und auch dann weißt, wie man sowas aufbaut. Ich weiß nicht, hast du gesehen, das ist eigentlich ganz cool, ich weiß gar nicht, ist das ein YouTube-Channel, die diese ganzen iPhones sozusagen auseinanderbauen und dann in solche Frames, in solche Bilderrahmen dann schicken. Das sind ja unglaublich viele Teile, die man einfach drauf haben muss und es einfach weiß, wie man das aufbaut und zurückbaut. Also ja, das würde ich sagen, ist so einer der größten Probleme, ist sicherlich so die
Und wo werden die repariert?
Bei uns. Genau, also wir haben
was heißt bei euch, also in welchem Land?
Genau, also wir haben 1200 Mitarbeiter momentan in ganz Europa. Wir haben knapp 500 Leute in Helsinki und dann nochmal 400 Leute in Tallinn, die das tatsächlich machen, also in Estland.
Ja, okay, also okay, das heißt jetzt auch nicht irgendwie, dass die Teile erst, keine Ahnung, das ganze Ding wird erstmal irgendwie nach China geschickt, da dann von sehr, okay, das wäre, weil das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich vielleicht jetzt gerade Leute gestellt haben, ne, wo findet das statt? Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie noch optimieren müsste, diesen Transportprozess, also Handy verlässt den Verkäufer und kommt zu euch und geht wieder zurück. Ist das gerade noch so, dass ich einfach, keine Ahnung, also ich mache das jetzt bei euch, ich verkaufe mein altes iPhone, pack das in den Karton und das wird dann einzeln zu euch verschickt, werden die irgendwo gesammelt, gibt es da irgendwelche, oder wie ist das?
Ja, also momentan ist es tatsächlich so, dass es noch einzeln ist, natürlich gibt es da verschiedene Zwischenmöglichkeiten, wo man gucken kann oder wo man schauen könnte, sozusagen könnte man das für Drop-Off-Points bauen. Der Punkt ist natürlich immer der, dass natürlich der Wert von einem iPhone sozusagen parallel mit den iPhone-Zyklen natürlich auch im Allgemeinen sich verändert. Das heißt, dass das sowohl für den Käufer und Verkäufer unglaublich wichtig ist, sozusagen, dass die Geräte schnell verschickt werden. Natürlich, dass du mit den aktuellen bestehenden Postsystemen das braucht ja nicht viel Platz. Also du kannst dir vorstellen, wie du so eine iPhone-Hülle hast, wie viel das brauchst. Du kannst auch bei uns zum Beispiel kannst auch so ein Package bekommen. Ich habe das bei Gold gesehen, es gibt ja ganz oft so Ankaufstaschen, die kannst du auch bestellen, das geht dann relativ schnell.
Okay.
Das hat man. Ich würde vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht so die, ja, vielleicht so Drop-Off-Points wäre nochmal so eine Sache, wo man sagen kann, das wäre vielleicht so eine der Dinge nochmal.
Ja. Noch also das war jetzt auch gar nicht von wegen, tatsächlich einfach nur eine Interessensfrage, ne? So, weil es gibt ja immer noch Dinge, die man irgendwie optimieren kann und
Ja, ich meine, Logistik ist natürlich für alle E-Commerce-Anbieter immer noch unglaublich spannend. Und so gerade so, vielleicht ist vielleicht die Retoure gar nicht mehr so das große Problem. Ich würde zumindest fast sagen, wie man es hinbekommt. Also ich glaube, so wir operieren ja in 15 Ländern. Und was mir schon auffällt, ist, dass in Deutschland zum Beispiel es unglaublich wichtig ist, dass man tatsächlich das Gerät nach Hause versandt wird. Also in Skandinavien hast du die ganzen Boxen, wo man sich das hinschickt. Also in Skandinavien gibt's Home Delivery, also Lieferung nach Hause gibt's eigentlich gar nicht, sondern das holst du dann beim Kiosk ab oder du holst es dir beim, ich habe bei mir unten in der Wohnung haben wir so einen großen Paketbriefkasten sozusagen.
Ja, das gibt's man das hier
direkt,
auch.
Wo man das direkt hat. Und das ist es, glaube ich, schon so eine der Dinge, die wo man noch viel dran arbeiten muss. Und was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, gerade dabei sind, ist, dass wir versuchen, das Packaging so weit hinzubekommen, dass man das in den Briefkasten reinbekommt, weil natürlich jeder nach Hause bestellt, aber dann sind über 50-60% nicht zu Hause. Und da sind dann auch einfach die Zustellquoten unglaublich schlecht. Und wenn dann der Fahrer tatsächlich nochmal 2-3 Runden bei der letzten Meile drehen muss, das ist natürlich dann zum Beispiel, glaube ich, immer noch ein großes Problem. Aber das ist ein E-Commerce-Problem momentan noch.
Ja, einfach. Total. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich jetzt gar nicht so das Riesenproblem haben mit dem Thema Retoure im klassischen Sinne. Also so wie man das irgendwie von Klamotten shoppen, ich bestelle 15 Hosen und schicke 10 wieder zurück. Ja. Das habt ihr wahrscheinlich nicht in der Form, weil so ein Handykauf überlegt man sich ja in der Regel schon ein bisschen besser, würde ich sagen, als eine Hose.
Ja, ganz sicherlich. Ich denke, bei Retouren ist es auch mal so, es gibt ja so zwei Philosophien. Es gibt ja so die Großen, die sagen, man muss Retouren absolut vermeiden. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch dann vielleicht eine andere Philosophie, wo man sagt einfach, dass wenn man Vertrauen in den Refurbish-Markt bringt, dann muss man sozusagen die Barrieren für Retouren tatsächlich unglaublich niedrig halten, weil man jedem jederzeit die Möglichkeit geben muss, das Gerät auch auszutauschen. Die Frage ist dann natürlich, wie macht man das möglichst ressourcensparend? Und wie kann man das schaffen, dass man vielleicht nicht jedes Mal ein neues Paket rausschicken muss? Und wie kann man das machen, dass man da einfach tatsächlich Synergieeffekte findet? Und zum Beispiel so einer der Punkte ist tatsächlich einfach, also wenn man nur Last Mile Delivery so weit hinbekommen würde, dass man eine Zustellquote von 99% hätte, dann würde man, glaube ich, unglaublich viel Ressourcen einfach sparen.
Okay. Das heißt, euer großer Struggle ist eigentlich, um das mal zusammenzufassen, ihr müsst im Grunde dasselbe, wenn nicht sogar noch ein besseres Einkauferlebnis bieten, als es die anderen Firmen machen. Ja. Habt aber dabei ja selbst auferlegt, weil ihr euch refurbished auch auf die Fahne schreibt, dann müsst ihr natürlich da auch irgendwie entsprechend delivern. Habt natürlich höhere Standards, die ihr dabei erfüllen müsst. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist uns völlig egal und wir hauen dich hier raus, dann wäre so ein bisschen der Sinn verfehlt. Das verstehe ich total. Wolltest du dazu gerade was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, wir sind natürlich auch, ich glaube, der große Unterschied ist natürlich, dass wir einfach kein Marktplatz sind. Also dass wir, also ganz oft ist es so, dass man bei Refurbished ein ganz großer Teil einfach Marktplätze sind, sozusagen, wo man als Marktplatz interagiert und dann hat man verschiedene Anbieter, die dann sozusagen ihre Produkte rausbringen. Wir machen alles selber und deswegen sage ich auch immer, für uns Qualität, ein Qualitätsprodukt ist sicherlich, weil wir den Kunden gut finden, aber es kostet uns auch einfach Kohle, wenn das Gerät nicht funktioniert und wenn die Experience nicht funktioniert. Und das ist in dem D2C Businessmodell, musst du halt echt wirklich schauen, dass die Sachen funktionieren, weil sonst schneidest du dir tatsächlich ins eigene Fleisch. Ganz kapitalistisch gesprochen.
Ja, aber ne, das hatten wir ja vorhin so, ne? Du musst halt dann die Mechanismen aus so einem System irgendwie nutzen, um halt, verstehe ich, also macht total Sinn. Genau, dieses Thema Zustellung, das ist, glaube ich, auch echt nochmal eins, aber wie du schon sagst, das ist natürlich ein E-Commerce-Problem. Tatsächlich, diese Packstation gibt's hier auch. Also ich habe hier bei mir auch eine, die ist 3 Minuten fußläufig entfernt. Das ist übel praktisch. Ich finde es viel besser, weil gerade dieses Nachbarn, und dann, weißt du, dann hast du ein Paket. Letztens hatte ich das, da hat ein Nachbar das Paket einfach aufgemacht.
Ja.
Und ich dachte, das wäre für mich. Und dann dachte ich, du dachtest, du hast dir und 2 T-Shirts bestellt und es dann vergessen. So. Und solche Geschichten. Und ich finde halt Packstationen hammer cool, weil du schickst es halt dahin, du kannst es da abholen und vor allen Dingen kannst du ja oft über diese Dinger die Sachen auch wieder verschicken.
Das heißt auch ich arbeite hier schon ein bisschen und bin auch schon ein bisschen im E-Commerce und wir haben alles gehabt. Wir haben auch schon Zustellung an Baum, wenn du dann eben Zustellungs schaust oder zugestellt an Mülltonne. Hatten wir alles schon. Ein super spannendes System, was sind jetzt gerade dabei, uns zu überlegen, ob wir das auch machen, ist zum Beispiel, dass man sich das auch nochmal anders anschaut. Es gibt ein paar Anbieter, die zum Beispiel auch bei Zustellung, in so einem klassischen, kriegst du es ja am nächsten Tag oder in ein, zwei Tagen und dann kommt der Zusteller halt einfach irgendwann zwischen 9 und 18 Uhr. Ein sehr cooles ist ein Startup aus Berlin auch, ich glaube, die sind aus Berlin, Urbify. Was die zum Beispiel auch machen, ist, dass die sich das anschauen und dann sagen, okay, wir liefern bei dir aber nur zwischen 16 und 22 Uhr, nämlich wenn alle zu Hause sind. Und dann hast du eine App und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt hier mein Delivery Window, was weiß ich, zwischen 22 und 21 Uhr haben. Und alleine der Unterschied macht schon, ist einfach unglaublich groß. Ja. Und zum Beispiel, was die auch machen, ist, dass die zum Beispiel auch ihre Software auch tatsächlich einfach übersetzen in die Sprachen, die Zusteller sprechen. Also ist ja auch unglaublich viel mit Verständigungsproblemen zu haben. Und wenn man, glaube ich, da, es gibt so viel coole Technologie und Designansätze, wie man Probleme lösen kann, die glaube ich, einfach, wo man das Problem nochmal ganz holistisch anschaut. Oder wir es versuchen gerade momentan, das Packaging kleiner zu machen, dass man das direkt in den Briefkasten einschmeißen kann und dann kannst
du man denkt ja
und das ist eine coole Möglichkeit total, einfach, glaube ich, insgesamt einfach sich Probleme anzuwenden.
Ja, da denkt man auch so als Laie gar nicht dran, dass nicht zugestelltes Paket und nochmal losfahren, dass das natürlich auch alles Emissionen sind. Und natürlich das einzelne Paket, das ist wahrscheinlich vernachlässigbar, aber wenn das 100 Millionen Mal passiert am Tag, was da an irgendwie Treibhausen frei wird, das Treibhausgasen, das ist natürlich schon krass. Ja. Ich hatte noch so einen Themenkomplex, wo es darum ging, wie das zusammengeht mit irgendwie auf der einen Seite wachsen und auch mit eigentlich in Anführungsstrichen nicht mehr ganz, aber auch zum Teil noch Lifestyle-Produkten. Also der Need für ein neues Handy ist ein Stück weit mittlerweile ja auch tatsächlich die Infrastruktur drumherum, aber auch immer ein bisschen Lifestyle. Und dann halt so diese Krisenzeiten, in der jetzt ja eigentlich ganz Europa so ist. Alle merken, wir haben irgendwie das Portemonnaie am Ende des Monats ist sehr viel leerer, als es noch vor ein paar Monaten war. Und aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich jetzt aber eigentlich rausnehmen, dass ja ein Refurbished-Gerät sogar günstiger ist. Also deswegen sollte euch das ja eigentlich gar nicht so treffen. Oder trifft euch das? Merkt ihr das?
Ich glaube, man merkt natürlich schon im Allgemeinen, im ganzen E-Commerce-Sektor, dass jeder momentan den Euro zweimal umdreht und dass jeder sich ganz genau überlegt, wie er den ausgibt. Dann gibt es sicherlich einige Kundinnen geben oder Konsumentinnen geben, die sich vielleicht gegen ein Smartphone Kauf entscheiden. Aber auf der anderen Seite, was wir ganz sicher sehen, ist auch, dass ganz viele, die früher neu gekauft haben, sich inzwischen einfach jetzt auch vielleicht refurbished überlegen. Und ich sage immer, für uns die große Konkurrenz, jeder einzelne anständige Refurbished-Anbieter momentan ist momentan keine Konkurrenz, weil wir das gar nicht abdecken können, sondern jeder Anbieter momentan, der das anständig macht, der verbreitert momentan das Angebot und dann gibt es verschiedene Präferenzen, der eine sucht nach dem, der andere sucht nach dem, aber die großen Konkurrenzen sind für uns momentan immer noch die Elektronikanbieter, die neue Geräte verkaufen und jeden, den wir sozusagen momentan konvertieren können, ist das natürlich ein super Angebot, wo man sagen kann, ja das ist günstiger, ja, du kannst uns vertrauen und nebenbei sparst du auch noch ein bisschen Kohle und nebenbei machst du es noch was Gutes für die Umwelt. Und ich glaube, das ist momentan ein ganz spannender Aspekt momentan, der einfach noch dazukommt und da kann man auch super, das habe ich davor gesagt, ich bin immer super transparent damit, wenn ich sage, auch wenn du bei uns auf die Webseite gehst, das ist dabei, der Umweltaspekt, aber es ist nicht für uns der Treiber. Ich denke, wenn du kein gutes Produkt anbietest, du das vertraust, sowohl technisch als auch tatsächlich experience-wise, dann brauchst du auch nicht sagen, dass es irgendwie gut für die Umwelt ist, weil das wird keinen Erfolg haben. Im Endeffekt, an was du gemessen wirst, ist, funktioniert das Ding. Und ich habe auch die These, dass in 10, 15 Jahren keiner mehr von Refurbished spricht, sondern spricht halt davon, ich habe halt ein iPhone, das funktioniert. Und sozusagen alles, was im Backend läuft und wie das funktioniert, das wird wahrscheinlich alles Refurbished sein. Aber im Endeffekt, den Leuten ist wichtig, dass sie ein funktionierendes Smartphone haben. Also
dass man gar nicht mehr so diese bewusste Unterscheidung macht, ne, zwischen das ist jetzt ein Neugerät, das ist gebraucht, sondern das ist halt ein Handy.
Das hast du ja auch wenn man gebrauchten Neuwagen momentan sind, glaube ich, so knapp 50%. Wenn wir da hinkommen würden momentan, das wäre spannend. Ich meine, also ganz viele sagen ja auch nicht mehr, ich habe jetzt mal einen Gebrauchtwagen. Also
einfach ein Auto gekauft.
Ich habe mir ein Auto gekauft.
Ja.
Und das, wenn wir da hinkommen, dann ist es, glaube ich, erstmal, dann ist noch ein weiter Weg, aber dann wäre ich schon super happy und dann können wir vielleicht auch nochmal gucken, ob man, wo man noch ein anderes Business-Modell finden kann, wo man noch was ändern kann.
Ja, stimmt, das macht Sinn. Und wahrscheinlich spielen da auch die immer, also die Smartphones sind ja auch immer teurer geworden. Könnte sein, dass jetzt sukzessive wieder günstiger werden, aber das ist ja beim Auto auch so, ne? Also je teurer die Neuwagen sind, desto eher greift man ja auch irgendwie dann zum Gebrauchtwagen. Aber ja, also das hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass dieses Thema, das Geld wird bei vielen knapp, dass das natürlich ein Geschäftsmodell, was ja ein bisschen darauf ausgelegt ist, auch günstiger zu sein, gar nicht so krass trifft, wie es vielleicht in anderen Bereichen der Fall ist.
Nein, man muss halt überzeugender sein. Ich glaube, man muss halt, also ich glaube, in Deutschland ist ja so die Preis-Leistung so dieses große Ding. Und du musst halt einfach überzeugend sein. Du musst halt sagen, das ist, was wir haben, das ist unsere Performance und jetzt kannst du entscheiden.
Ja. Genau. Ja, ich bin total gespannt, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt durch diese sich kontinuierlich verändernden Wellensituationen, wo wir ja viele Krisen haben und so, dass sich da noch ganz viele Businessmodelle aus genau den Problemen, die da entstehen oder auch schon vor Ewigkeiten entstanden sind und sich jetzt irgendwie ausspielen, sag ich mal, dass sich da noch viele Businessmodelle schaffen werden. Und ich bin auch gespannt, was das so mit uns macht und wie sich das so entwickelt und so und ne, also wie wir da vielleicht irgendwie in 10, 20 Jahren drauf gucken, auf die Zeit jetzt, wo das so losgeht und so, finde ich einfach ein super spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, du hattest es ja auch am Anfang, glaube ich, hattest du irgendwann gesagt, ja, bin mir jetzt gar nicht sicher, soll man Sachen verbieten oder nicht. Und ich glaube, im Endeffekt ist das ja so ein großer Komplex, der sich so gegenseitig bedingt. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so ein Momentum, so ein gesellschaftliches Problem, wie zum Beispiel jetzt momentan die Klimakrise. Dann hast du Angebote, Swappy und andere, die dir Angebote schaffen und dann auch sozusagen Kundinnen und Konsumentinnen, die Dinge annehmen und dann bewegst du und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass tatsächlich dann momentan dann zum Beispiel man auch bestimmte Gesetze anschiebt, zum Beispiel so Right to Repair ist so einer der großen Geschichten, die jetzt momentan im EU-Parlament und auch auf Bundesebene und anderen europäischen Ländern momentan diskutiert wird, also wie schwierig ist es momentan iPhones zu reparieren oder Konsumerelektronik im Endeffekt. Und das ist immer so ein großer Komplex, der sich bedingt. Und wenn man dann sozusagen einen gesellschaftlichen Konsensus hat, dass bestimmte Dinge hat, dann Gesetze sind ja im Endeffekt immer, manifestieren sich ja sozusagen dann immer aus Volkeswillen sozusagen in der Demokratie. Und das ist, glaube ich, schon so einer der großen Punkte, die man finden wird. Und wahrscheinlich bewegt sich das momentan in die richtige Richtung. Also zumindest, was ich so sehen kann, habe ich das Gefühl, dass auf allen Seiten, wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber dann natürlich auch momentan gesetzlich, wir uns einfach da richtig in die richtige Richtung bewegen.
Ja, ich bin immer so ein bisschen der Meinung, dass es braucht solche Dinge, wie unter anderem ihr macht. Es gibt ja auch vielleicht, wir verlinken euch einfach mal ein paar Anbieter, wo ihr dann vielleicht auch andere, also ne, weil bei euch sind es nur iPhones, vielleicht habt ihr gar kein iPhone oder so, ne? Also, weil das hier ist ja keine Werbung, deswegen mache ich das auf jeden Fall nochmal, dass wir euch da einfach mal so eine kleine Variety Backmarket verlinken.
Refurbed, Rebuy, gibt alle viele Anbieter. Ich habe das ja vorher schon gesagt, ich glaube, man muss sich das also schaut euch das einfach an, was euch interessiert und dann soll halt kann jeder auch ja entscheiden, was er braucht und da gibt es auch, jeder Anbieter setzt seine Schwerpunkte einfach ein bisschen anders. Das ist ja auch super,
Ja, total. Nee, das kam jetzt auch von dir, also du hast das total mitgeführt, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich das nochmal auch nochmal mitführen sollte. Also ich finde, solche Angebote sind super und die braucht es, aber es gibt halt auch manchmal Momente, glaube ich, wo ein Anreiz nicht mehr reicht, weil ein Anreiz braucht immer Zeit, um sich auszuspielen und so. Und es gibt halt auch irgendwann, glaube ich, so Corona-Pandemie war jetzt so ein gutes Beispiel, ne? Wo halt einfach klar war, ja, über Anreize, tragt mal Masken, wäre voll cool, funktioniert halt nicht, ne? Sondern dann irgendwann musst du halt sagen, so, Maske oder Bußgeld, fertig. Und ich glaube, das ist so, ne, so wie Eltern das ja auch machen. Also, wenn du jetzt als Dreijähriger Richtung Straße rennst, dann wird auch keiner sagen, willst du nicht lieber hierhin kommen, sondern dann wird gehandelt und dafür gesorgt, dass du nicht auf die Straße rennst. Und ich glaube, so ein bisschen so die Mischung, glaube ich, ist einfach wichtig.
Genau, aber dafür haben wir auch die Möglichkeit, alle 4 Jahre in Deutschland bei den Bundestagswahlen wählen zu gehen und dann sich jemanden auszusuchen, wo man denkt, der einen gut repräsentiert und dann in solchen Situationen dann die Entscheidungen trifft, die mit denen man eine große Überschneidung hat. Oder
genau.
Auch Kommunalwahlen oder was weiß ich.
Aber es ist halt, genau, es ist aber, glaube ich, auch so wichtig, dass du halt den Leuten auch, ne, und das ist ja das, was ihr zum Beispiel macht, die Möglichkeit gibst, eben selber aus Anreiz und aus Eigenmotivation das zu machen. Und wenn es dann halt, wie gesagt, noch günstiger ist als die Alternative, ist das natürlich schon ziemlich cool. Aber wir sind schon fast bei einer Stunde und wir haben noch zwei schnelle Kategorien, die wir noch machen müssen. Yeah. Noch gibt es diese Kategorien in dieser Form. Vielleicht werden wir die auch immer mal ein bisschen ändern, aber das ist schon auch immer wichtig. Das sollte aber schnell gemacht sein. Die erste Kategorie, die wir jedem Gast, die wir jeden Gast einladen, das ist der Tech Changer. Dabei geht es darum, ob es in deinem Leben irgendein Gadget, ein Tool, eine Software oder irgendeine Form von Innovation gibt, die für dich so grundlegend irgendwas geändert hat. Um mal ein Beispiel zu geben, wir hatten mal einen, der hat gesagt, Taschenrechner. Für mich war der Taschenrechner tatsächlich ein richtiger Gamechanger, so in der Art, wie ich arbeite und lebe und so. Gibt es da was bei dir?
Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen das Smartphone, das hat schon, glaube ich, viele Sachen bei mir umgedreht, einfach wie ich bestimmte Dinge verwende. Ich habe zum Beispiel ganz oft auch mal ganz lange Zeitung gelesen und habe die mir immer gekauft. Und ich glaube, jetzt vor ungefähr 2-3 Jahren habe ich mir jetzt meine ersten Abos auch also meine digitalen Abos. Und da habe ich ein bisschen mit gestruggelt, aber es war schon unglaublich genial, dass du halt einfach auf so einem kleinen Ding so viel Dinge gleichzeitig machen kannst. Das ist so eine Sache. Und das andere, das ist mir jetzt vielleicht erst vor 2 Jahren vielleicht ein bisschen spannender, weil das Smartphone war natürlich jetzt schon sehr, nicht super edgy.
Ach, alles gut.
Google Calendar Focus Time. Ich weiß nicht, ob euch einige das auch haben, aber das ist so dieser Blocker, den man sich im Google Kalender reinbauen kann. Und dann dir niemand anders Termine in den Kalender reinbucht. Also bei uns ist das so, dass wenn man, alle haben offenen Kalender, dann kann man sich Sachen reinbuchen. Und Focus Time ist tatsächlich, wo man einfach arbeiten kann und man nicht unterbrochen wird. Super klein, aber super spannend oder finde ich super genial.
Okay, ja, krass, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Also ich benutze auch eigentlich für alles Google Kalender, aber ich weiß nicht, diese Focus Time kann sein, dass das Teil des Premium-Plans ist, ne, wo man dass man das nur vielleicht da einstellen kann. Aber man kann auch einfach ja sich einen Termin einstellen und sagen, Blocker. Also so mache ich das auch
super,
ganz oft.
Ich finde das super gut. Ich denke so gerade so nach Corona, wo ja dann jeder sozusagen immer sich alles reingebucht hat, dass man sich ganz bewusst auch einfach Zeit nimmt für bestimmte Dinge. Das ist einfach super. Mir persönlich tut das unglaublich gut.
Das braucht man auch, ne? Also gerade finde ich, wenn du auch mal irgendwas, wo du ein bisschen nachdenken musst, und dann denkt man so, ja, ich habe ja eine Stunde, aber von die Stunde beginnt, du kommst runter, du hast vielleicht vorher noch ein Meeting gehabt oder so, und dann brauchst du, manchmal braucht ja irgendwie eine Idee oder eine Lösung, die man irgendwie sucht, braucht ja auch einfach mal 20 Minuten, ne, du konzentrierst dich, hast 20 Minuten, guckst du an die Decke und denkst so lose nach und dann hast du es auf einmal, aber dafür brauchst du halt Zeit, ne, und da reicht halt dann oft. Genau, und das ist natürlich cool, wenn man dann auch in der Zeit wirklich nicht gestört wird, total. Ja, cooler Tech-Changer. Smartphone, also klar, bist jetzt nicht der Erste, der das gesagt hat, aber es ist natürlich immer noch für die meisten einfach die größte Veränderung. Ich glaube, das ist auch für unsere Generation so bis jetzt zumindest die größte Veränderung, die es überhaupt gibt. Kommen wir aber zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Dadurch, dass ich so unterschiedliche Gäste habe und die alle aus irgendwelchen unterschiedlichen Bereichen kommen, kriegt man natürlich auch mal ganz unterschiedliche Empfehlungen für irgendwas. Das kann wirklich alles sein. Also gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit begeistert hat, wo du gesagt hast, ah, das ist ja cool. Das kann, ne, Buch, Film, Serie, Song, Tätigkeit, Gedanke, alles mögliche. Also es kann auch was aus dem Privaten sein. Irgendwas, was du empfehlen möchtest.
Oh, das stehe ich echt ein bisschen auf dem Schlauch.
Ich kann sonst erstmal schon mal was nennen.
Ja,
dann hast du noch ein bisschen Zeit zum Überleben.
Habe ich die eine oder andere Sekunde noch mal.
Ich kann auch nicht sagen, ob es dann in der Ausführung cool ist, aber wir haben uns jetzt, wir haben kein Fahrrad mehr. Das Alter hat es leider komplett zerlegt. Und jetzt war die Überlegung, kauft man jetzt ein neues Fahrrad? Das alte zu reparieren ist super teuer. Und jetzt war die, zumindest auch für die Überbrückung, es gibt ja Anbieter, bei denen man sich das mieten kann, tatsächlich. Wo du einfach sagst, ich zahle im Monat irgendwie 10, 20 Euro und dann habe ich ein Fahrrad und wenn damit was kaputt ist und das passt irgendwie gerade so gut zur Folge, dann nehmen die das wieder, die reparieren das dann, du kriegst sofort ein neues und die reparieren das und dann kriegt das halt der Nächste. Und dadurch bleiben die immer in Umlauf, es ist ressourcensparend und du hast diesen ganzen Hack-Mack mit irgendwie, ach, ne, weil so eine Fahrradreparatur, wenn da mal irgendwie, ich habe mich nämlich letztens tatsächlich über den Lenker geschmissen, ist überhaupt nichts passiert, alles gut, mir geht's wunderbar. Ich bin auch nur 3 km/h gefahren, aber der Weg war matschig und dann weggerutscht und dann ist halt die Bremse vorne kaputt gegangen und der Lenker ist jetzt verbogen und so. Und das zu reparieren ist gerade so ein bisschen zu teuer und da war das eine richtig coole Alternative und das kann ich empfehlen, sich solche Angebote mal anzugucken. In dem Fall ist es jetzt Swapfeeds, ist jetzt unbezahlte Werbung für die, gut, passiert. Ja,
Stichwort Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das ist genau so der Punkt einfach, dass das da unglaublich viele momentan gibt, die das machen. Ich überlege jetzt gerade vielleicht, ich glaube, eine super spannende Sache, oder andersrum. Ich würde sagen, wo ich momentan immer noch finde, dass, oder vielleicht frage ich nach einer guten Empfehlung, weil ich finde immer noch, dass momentan so dieses ganze Secondhand-Fashion immer noch nicht super gut gelöst ist. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass, klar hat man auf der einen Seite so die ganzen Plattformen, wo man Sachen finden kann, aber wenn jemand eine gute Lösung für Kreislaufwirtschaft mit Kleidung einen Tipp hat, wäre ich super, super interessiert, das mir nochmal genauer anzuschauen, weil es natürlich unglaublich komplex ist und ich da momentan noch auf nichts gestoßen bin, was wirklich Sinn macht.
Fällt das auch bitte. Nichts ein. Ja, nee, sorry, also mir fällt da auch nicht, also es gibt ja genau diese Second-Hand-Shops, aber die sind entweder ranzig oder zu teuer. Also ich finde, da gibt's immer nichts dazwischen. So, entweder zahlst du genau den Preis, den du noch im Laden zahlen würdest, gefühlt, dafür, dass es dann Second-Hand ist. Und da gibt es ja diese Apps und Plattformen, ne? Aber die sind halt oft nervig.
Ganz. Ich glaube, so einer der großen Probleme ist natürlich, wir haben davon früher von Transparenz gesprochen und auch davon, bei iPhones ist es natürlich einfach, wenn man einen bestimmten Katalog von SKUs hat, dann weiß man auch, was man bekommt sozusagen, zumindest von den technischen Specs. Und das bei Kleidung zu finden, ist natürlich unglaublich schwierig, weil natürlich Kleidung passt jedem ganz anders. Und wenn man wie viele Retourenprobleme die Fashion-Industrie momentan noch hat, und wenn man das dann sozusagen den Faktor used nochmal sozusagen draufhauen würde, also das wäre, glaube ich, super spannend. Ich glaube, wir haben, jetzt ist mir tatsächlich was gekommen, wir haben ja viel so drüber gesprochen, warum man Sachen machen sollte und wie. Und ist wahrscheinlich jetzt für viele, die ein bisschen so in dem ganzen Startup-Ding drin sind, nicht unglaublich neu, aber ich finde es immer noch unglaublich einen guten Denkansatz, ist für Simon Sinek, Why, How and What, der tatsächlich einfach nochmal sich anschaut, wie Firmen gebaut sind und was muss man sozusagen im Inneren haben, um dann sozusagen eine gute Layers um drauf zu bauen. Und das ist, glaube ich, einfach, es gibt auch einen TED-Talk, den man sich dann anschauen kann. Das macht er unglaublich gut. Also TED-Talk 20 Minuten für die Schnellen oder wenn ich das Buch Why, How, What.
Why, How, What von Simon Sinek, ne?
Ich glaube, es heißt dann How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action oder sowas in die Richtung.
Okay. Ja, cool. Das ist eine super Empfehlung. Das verlinken wir natürlich auch. Und wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für gute Beispiele von Kreislaufwirtschaft im Klamottenbereich, dann schreibt einfach gerne, dann leiten wir das an Maurizio weiter. techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter techundtrara oder ihr schickt es irgendwie an Netzpiloten auf einen der besagten Kanäle. Ist alles unten nochmal verlinkt, findet ihr alles da. Und generell, ich glaube, wir sind jetzt auch so langsam am Ende angekommen. Wir baldowern nochmal aus, ob wir irgendeine coole Aktion ausdenken können, die so ein bisschen animiert, vielleicht seine Geräte mal an den Start zu bringen irgendwo. Ja. Das werden wir, denke ich, mal machen. Und dann könnt ihr ein bisschen die Augen offen halten auf den Kanälen oder halt auch bei uns hier einfach im Podcast-Feed so in den nächsten, ich sag mal, 2, 3, 4 Wochen. Ich glaube, sowas braucht immer ein bisschen Vorlauf. Werden wir da vielleicht mal irgendwas kundtun. Keine Ahnung, wie groß es wird, keine Ahnung, wie klein es wird. Vielleicht ist es auch nur eine ganz kleine Idee, aber wir werden uns auf jeden Fall mal irgendwie was ausdenken. Und das ist jetzt auch richtig fies von mir, weil jetzt müssen wir es halt machen. So, jetzt haben wir es angekündigt, jetzt wird es passieren, aber das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Und wenn wir euch dazu nur aufrufen und euch in den Podcast einladen. Genau, und dann würde ich sagen, Maurizio, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Ja. Danke für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch super viele spannende Themen irgendwie angerissen, ganz rund um das Thema Refurbish von. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Und ich danke dir. Und dann, genau, bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, wow, das war ein holpriger Satz. Dann bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast, folgt dem Podcast, teilt ihn, gebt ihm eine 5-Sterne-Bewertung oder 4,5 meinetwegen noch, aber drunter bitte nicht. Danke. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und ihr haltet ein bisschen die Augen offen und ja, guckt mal in euren Schubladen, was ihr da so findet. Vielleicht liegen da noch 1 Milliarde Euro. Vermutlich nicht, aber es kann sein. Wer weiß. Und dann, ja, bis bald.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.